Mainz bleibt Mainz ist sozusagen die Mutter der Fernsehfasnacht, denn seit genau 70 Jahren ist das Narrenschiff in voller Fahrt und lädt immer am Freitag vor Rosenmontag live zum Lachen, Schunkeln und Feiern ein und hat wesentlich zur Popularität der Mainzer Fasnacht beigetragen. Seit Anfang der 70er Jahre wechseln sich das ZDF und der SWR mit der Live-Ausstrahlung aus dem großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses ab. Mit der Frage, wolle mehr ne Reulosse, werden die Rednerinnen und Redner auf der großen Bühne angekündigt. Eine der schon oft reingelassen wurde, so auch gestern Abend, und ein Kenner von Mainz bleibt Mainz, ist der Kabarettist und Moderationskollege bei SWR Kultur Lars Reichow. Seit vielen Jahren präsentiert er die Fasnachtsthemen bei Mainz bleibt Mainz. Schönen guten Tag, Herr Reichow.
Hallo, guten Tag.
Herr Reichow, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was Sie gestern Abend für Fasnachtsnachrichten verlesen haben, der Blick zurück, 70 Jahre Fernsehfasnacht. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie das erste Mal die Sendung vor dem Fernseher verfolgt haben?
Oh, wahrscheinlich war das ein Kindheitserlebnis, weil ich mich gewundert habe, was gucken denn meine Eltern da? Und dann bin ich dazugeschlichen. Das durfte ich ja auch immer gucken. Das war ja absolut harmlos für Kinder. Und dann hat meine Mutter, die ja geborene Mainzerin war, die hat dann also mit großer Begeisterung sowieso das verfolgt. Und mein Vater, der war eigentlich Westfale, also so ein bisschen Nordlicht eher, der hat sich das dann ein bisschen skeptischer auch aber mit angeschaut. Und das war eine schöne Atmosphäre. Dieser Sound der Fasnacht, dieses Gedröhne, das Klatschen, das Lachen und damals noch auch optisch dieses rauchverhangene Schloss, das ist wirklich eine eigene Epoche gewesen, ne?
Und damals ja auch noch in Schwarz-Weiß, und aber auch in großer Abendgarderobe, gar nicht kostümiert.
Ebenfalls Schwarz-Weiß,
Ebenfalls Schwarz-Weiß. Sie sind ja gebürtiger Mainzer, da ist die Fernsehsitzung schon ein Muss, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, wenn man selbst drin ist, dann guckt man ja nicht mehr. Aber wenn ich mal nicht mehr drin sein werde, dann würde ich es mir auch angucken. Es ist die Frage immer, ob das nicht dann zu Ermüdungserscheinungen führt, denn das sind knapp 4 Stunden oder was, ne?
Ja.
Das ist schon ein gesellschaftliches Ereignis. Ich finde es immer ganz gut, wenn es in großen Runden gefeiert wird, dass es praktisch eine Party ist, wo der Fernseher läuft.
Einmalig eigentlich in der deutschen Fernsehlandschaft, ohne Unterbrechung eine solche Sendung. Es gibt ja unzählige Anekdoten zur Fernsehsitzung. Gibt es einen Auftritt, eine Begebenheit, die Ihnen besonders in Erinnerung ist?
Also es gibt diese ganz berühmten Redner, Bonnewitz, Rolf Braun und Helmut Schlösser damals als Obama, die Trumps aus der Pfalz vor ein paar Jahren, Thomas Becker und Frank Brunswick. Das sind schon so ein paar Sachen, die bleiben hängen. Für mich persönlich ist natürlich auch mein Einsatz vor 2 Jahren hängen geblieben, als ich mich so ein bisschen politisch verkämpfen wollte. Irgendwie hat man dann so einen Stempel, das ist ja der, der die AfD so angegriffen hat, was mir grundsätzlich nichts ausmacht, aber was mich auch ein bisschen verengt, sagen wir mal. Ne?
Sie haben da selbst für einen kleinen Eklat gesorgt und damit eben auch Geschichte geschrieben. Sie haben auf die AfD gehauen in Ihrer Rede und der AfD-Landeschef verließ dann die Sitzung und das hatte auch noch ein juristisches Nachspiel.
Also juristisch ist das nicht weiter vorgedrungen.
Ja.
Ich weiß noch, wie absurd, aber ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das Humorverständnis der AfD, und ich glaube, das ist jetzt nicht beleidigend, sondern die AfD kennt den Humor nicht. Und das alleine macht sie schon so ein bisschen verdächtig. Das sind Leute, die sehr viel Schadenfreude empfinden gegenüber anderen, kleineren, schwächeren, aber die selber nichts entwickeln, was in den Bereich Humor kommt. Und damals wollte der inzwischen zurückgetreten, auch so ein bisschen geläuterte AfD-Vorsitzende von Rheinland-Pfalz tatsächlich auf die Bühne kommen, um selbst noch mal ein paar Worte zu sprechen und um das zu korrigieren, was ich gesagt habe. Also das wäre so, wie wenn der König damals oder der Herrschende sagt, also jetzt ist ein bisschen zu viel, was der Narr da spricht. Ich gehe noch mal schnell hin und sag denen Bescheid. Ne? Eine völlig absurde Vorstellung von Fasnacht.
Das wäre echte Realsatire gewesen.
Den haben sie dann rausbegleitet aus dem Saal und das fand ich auch sehr sympathisch. So.
Der Mainzer Fasnacht wird ja eh nachgesagt, so die politischste zu sein. Sehen Sie das auch so?
Ja, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Mainz. Und das ist auch eine Tradition, die muss weiter gepflegt werden. Wir müssen das immer so ein bisschen als verlängerte Werkbank der Politik auch sehen, der Realpolitik, dass wir da auch ernst genommen werden, dass man sich auch ein bisschen fürchtet vielleicht, so ein bisschen wie die Münchner ja bei dem Derblecken. Da sitzen sie ja auch alle rum und wollen genannt werden, wollen erwähnt werden, aber haben auch ein bisschen Angst, wie stark die Keule niedergeht. Also das finde ich in der Fastnacht sehr wichtig und das haben die anderen nicht. Die im Rheinland, die singen mehr und tanzen mehr und so. Jeder muss das machen, was er am besten kann und da haben wir eine gute Tradition.
Es gibt ja in den vielen Jahrzehnten der Fernsehfastnacht immer wieder Mainzerinnen und Mainzer, für die die Fastnacht dann auch eine Art Sprungbrett war für eine Karriere in der Unterhaltungsbranche. Das war bei Ihnen ganz umgekehrt. Sie haben Musikwissenschaft und Germanistik studiert und viele, viele Kabarettprogramme gemacht, arbeiten als Moderator und Musiker. Würden Sie sagen, Sie sind ein Spätberufener als Aktiver in der Fasnacht?
Nee, ich habe beim HR angefangen, da hat mich ein Redakteur angerufen und hat gesagt, könnten Sie sich vorstellen, die hatten damals eine sehr schöne ARD-Sendung auch, Prinzenpaar der hessischen Fastnacht, so ähnlich. Und da hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte mit einer Narrenkappe obendrauf. Und dann konnte ich mir das nach Honorarverhandlungen vorstellen. Und dann habe ich das
Ehrlichkeit
gemacht.
Ehrlichkeit ehrt Sie.
Naja, aber das ist ja auch mein Untergang gewesen, dass ich dann eben nicht der Amateur war, der da in der Fastnacht mitgemacht hat, sondern dass ich als Profi gesagt habe, naja, dann will ich aber auch was dafür haben, was völlig normal ist. Übrigens auch alle Redner kriegen Geld und diese Diskussion ist ebenfalls absurd. Aber ich habe das sehr gerne gemacht, weil das Kabarett hat ein sehr spezielles, ein sehr eigenständiges Publikum, das kommt in die Theater. Aber die Fasnacht ist viel weiter, viel größer gefasst. Da sitzen Leute von einer ganz anderen Kragenweite und die zu erreichen, das ist schon interessant, das ist eine gute Schule. Wenn man so ein großes Publikum, was auch sehr betrunken ist irgendwann, wenn man das noch kontrollieren kann, dann zahlt sich das auch aus auf dieses Spezialkabarettpublikum. Also man kann nur lernen daran.
Mhm. Was macht Ihrer Meinung nach den Erfolg von Mainz bleibt Mainz aus? Also warum funktioniert das Format bis heute?
Ich glaube, es ist eine Neugier, die Älteren immer weitergegeben haben. Wenn ich meine Großeltern beobachten könnte, was machen die, wie leben die? Und die setzen sich da jedes Jahr wieder hin und gucken das an, mit Ernst, mit einem Glas Wein oder sie lachen die ganze Zeit und freuen sich, sie haben Gäste eingeladen. Wenn ich mir das betrachte, dann mache ich das als Kind irgendwann vielleicht nach. Ne? Das ist ja so angelegt in den Nachkommen und das finde ich so rührend an dieser Sendung, dass sie offenbar ganz viele neugierig gemacht hat, immer die Kinder und die Kinder dieser Kinder, dass sie wenigstens noch mal kurz, was machen die denn da? Was ist denn das? Was gelingt denen da in dieser furchtbaren Jahreszeit, haben die so verdammt gute Laune. Da sind alle neugierig drauf. Und das, finde ich, ist auch ein Riesenphänomen. Eine geniale Erfindung der Mainzer, dass sie es geschafft haben, aus dieser Zwischenjahreszeit, mit der kein Mensch was anfangen kann, dass die es geschafft haben, aus dieser dumpfen Jahreszeit eine so strahlende Geschichte zu machen.
Und allen inzwischen ja geänderten Sehgewohnheiten zum Trotz, schauen Ihre Kinder denn auch?
Die gucken, insbesondere wenn ich auftauche, gucken die ganz gerne, ist aber keine Pflicht. Und es ist auch so, wenn man das 10 Jahre nicht guckt, man kommt ja wieder rein. Nach langjähriger Abwesenheit kommt man wieder zurecht in der Sendung und versteht sie sofort.
Gestern war es auch wieder sehr politisch, Herr Reichow. Wie schwierig war das, so kurz nach der Bundestagswahl den Auftritt vorzubereiten? Da blieb ja nicht viel Zeit.
Ja, die Frage ist jetzt, ob man noch auf dieselben Hunde einprügelt, politisch, die gar nicht mehr im Bundestag einziehen. Und da habe ich mich natürlich in dieser Woche mit beschäftigt, dass Sarah Wagenknecht sich jetzt wirklich endlich mal in Ruhe um ihren doch zerbrechlichen Oscar Lafontaine kümmern können wird in Zukunft. Das war mir auch eine große Freude, muss ich sagen. Ich bin übrigens vor ein paar Tagen im Staatstheater Mainz als Mutterwagenknecht aufgetreten, völlig verkleidet, auch mit einer schicken Hochfrisur. Und dann habe ich gesagt, ich bin Bündnis Mutterwagenknecht, BMW, und wir distanzieren uns von unserer Tochter. Und das hat so einen Spaß gemacht. Also ich bin jetzt wirklich sehr, sehr glücklich gewesen über die Quittung für Lindner und natürlich auch das Ausscheiden vom BSW, weil es für mich ärgerliche Parteien, weil in der Abstufung natürlich BSW ist für mich wegen der Ukraine-Haltung eine unmögliche Haltung, pro-russisch und so weiter. Aber das spielte jetzt eine große Rolle, das eben so ein bisschen einzupacken, so dass man es auch mit einpreist. Die Wahl ist vorbei und die Leute richten sich nach vorne und prügeln jetzt nicht mehr auf den letzten Wahlergebnissen rum, auf den Parteien, die jetzt gar nicht mehr eine Rolle spielen. Das war die Herausforderung.
Ja, Satire lebt ja von der Übertreibung, von der Provokation, von Widersprüchen oder absurden Vergleichen. Alles Dinge, die das politische Personal weltweit besonders gut zu beherrschen scheint. Macht sie das als Kabarettisten nicht sprachlos manchmal oder vielleicht sogar arbeitslos, will sagen, haben Sie manchmal das Gefühl, von der Realität eingeholt worden zu sein, gerade wenn man mal so rüber nach Amerika blickt?
Ja, das kommt immer darauf an, was für ein System da vorliegt. Also ich muss nicht aus allem was Witziges machen. Ich kann auch mal ernst werden und das mache ich auch sehr gerne in so einer Sitzung. Und Donald Trump ist eigentlich eine Erscheinung, das wollte ich gar nicht mehr kommentieren. Also ich habe 4 Jahre mich schon an ihm abgearbeitet und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, wieder
alles,
4 Jahre.
Alles gesagt.
Es ist vieles wirklich gesagt und das Schlimme, das Schreckliche ist ja auch, dass er auf dem Stand von 1980, wenn man sich die alten Interviews anguckt, ist er stehen geblieben. Er ist ein unglaublich beschränkter Geist und das zeigt sich jetzt in seiner zweiten Amtszeit wieder, allerdings mit den gefährlichen Sidekicks, die er da hat. Und das sind wirklich raffinierte Leute, davor muss man sich fürchten. Was ich jetzt ganz witzig fand für die Fasnacht waren eben diese Umbenennungen, ne? Golf von Mexiko in Golf von Amerika. Da haben wir dann natürlich hier in Mainz die Möglichkeit, dass wir Wiesbaden umbenennen in Mainz Plus oder so. Also das macht dann Spaß, aber das ist dann auch der Umgang mit dem Grauen, um es klein zu machen. Das ist ja der alte Trick bei der Fasnacht. Man lacht über die Oberen, man lacht über die Herrschenden und macht sie dadurch klein und dann sind sie erträglicher.
Ja, anders als die vielen anderen Närrinnen und Narren auf der Bühne wie gestern Abend, dürften Sie keine Angst vor dem Aschermittwoch haben, denn Sie beschäftigen sich ja auch den Rest des Jahres mit Humor, während es für die anderen dann aufhört bis zum 11.11., oder?
Das stimmt, diesen Schmerz kann ich nicht nachempfinden, denn da bin ich am Donnerstag, glaube ich, schon wieder auf der Bühne irgendwo. Fasnacht ist wirklich eine tolle Erfindung, es ist aber auch wahnsinnig anstrengend. Also es ist ja nicht so, dass ich immer unumstritten wäre. Viele Leute finden das unmöglich, dass ich da mitmache und die wollen das nicht. Das keimt immer wieder auf und ich werde nie vergessen, was Margit Sponheimer, die Legende, mir mal gesagt hat, weil es so viel Streit und Missgunst auch in der Fasnacht gibt. Die hat immer gesagt, lass die Messer stecken. Also die im Rücken stecken, die Messer. Lieber stecken lassen, als rauszuziehen, denn dann kommen wieder neue rein.
Okay. Herr Reichow, unsere Gesprächsgäste haben am Ende des Gesprächs einen Musikwunsch frei und Sie haben sich das Allegro von Johann Sebastian Bach aus dem Konzert in A-Moll gewünscht, aber in einer ganz ungewöhnlichen Version, nämlich einer A Cappella-Version der Band Slicks. Warum?
Ja. Also mit dieser wunderbaren A Cappella-Gruppe verbindet mich persönlich, dass ich mal ein Programm mit Ihnen zusammen machen durfte, Goldfinger. Das haben wir hier im Staatstheater Mainz aufgeführt. Eine richtig tolle Truppe ist das. Ein buntes Gemisch aus vielen Städten, Dresden, Berlin. Eine kommt aus dem Rheingau, die einzige Sängerin, das andere sind alles Männer. Und die haben mit dem Arrangeur, haben die wirklich es vollbracht, so ähnlich wie die Swingle-Singers, die schon in den 60er Jahren Bach verswingt haben, haben die eine unfassbar schöne Art, finde ich, mit diesen Bach-Kompositionen umzugehen und das auch mit eigenen Silben zu versehen. Und diese Musik, die ist so traumhaft leicht und schön. Also ich mag das sehr.
Ganz herzlichen Dank dem Kabarettisten Lars Reichow im Gespräch über 70 Jahre Mainz bleibt Mainz und Satire in Zeiten wie diesen.
Vielen Dank.